Deutschlandfunk, Kultur heute.
Um Künstler und die Macht geht es auch bei unserem nächsten Thema. Der russische Dichter Ossip Mandelstam forderte 1934 Josef Stalin heraus mit einem Gedicht.
Wir Lebenden spüren den Boden nicht mehr. Wir reden, dass uns auf 10 Schritt keiner hört. Doch wo wir noch sprechen vernehmen, betrifft's den Gebirgler im Kreml. Seine Finger sind dick und wie Würmer so fett. Und Zentnergewichte wiegt's Wort, das er fällt. Befehle zertrampeln mit Hufeisenschlag. In den Leib, in die Stirn, in die Augen, ins Grab. Wie Himbeeren schmeckt ihm das Töten. Und breit schwillt die Brust des Osseten.
Ein Auszug aus dem Stalin-Epigramm von Ossip Mandelstam. Der Dichter wurde von der sowjetischen Geheimpolizei verhaftet, verhört, gefoltert und zu mehreren Jahren Straflager verurteilt. Heute gilt er als einer der wichtigsten russischen Dichter des 20. Jahrhunderts. In unserer Reihe Freund und Feind stellen wir die Frage, sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller die natürlichen Feinde von Diktatoren oder autokratischen Herrschern? Beispiele dafür gibt es quer durch die Geschichte und Kontinente. Eine Person aber kennt die aktuelle Situation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sehr gut. Das ist Astrid Fehstedt, die Vorsitzende von Writers in Exile, einer Organisation des Pen-Zentrums Deutschland, die für bedrohte Autoren und für die Freiheit des Wortes kämpft. Einen Ossip Mandelstam gibt es denn heute auch, habe ich Astrid Fehstedt gefragt.
Ja, mir ist ein Schriftsteller namens Michael Schischkin bekannt, der aber nicht in Russland lebt, sondern im Exil und der über die Situation in Russland schreibt. Besser kenne ich aber einen Schriftsteller und Journalisten namens Alexei Bobrovnikov aus der Ukraine, weil der bei uns im Writers in Exile-Programm Stipendiat war. Und seine Geschichte ist vielleicht auch in gewisser Weise exemplarisch für das, was eigentlich fast alle unsere Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller, die eben für die Freiheit des Wortes ja eintreten, erleben. Mhm. Er ist 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland in den Donbass gegangen und hat dort recherchiert. Er hat sich einem Ermittler angeschlossen, der Schmuggelkanäle und Korruption aufdecken sollte. Dieser Ermittler ist einem Anschlag zum Opfer gefallen. Und er wurde dann selber zur Zielscheibe dieser kriminellen Strukturen. Jedenfalls bekam er Morddrohungen und ist dann nach Deutschland geflohen und kam schließlich in das Writers in Exile-Programm des Pen-Zentrums. Und dort hatte er durch dieses Stipendium, was er bekam und was ja Schriftstellern ermöglichen soll, eben in Ruhe, heißt das, und frei von Bedrohungen ihrer Arbeit nachgehen zu können. Diese Zeit hat er genutzt, um seine Recherchen eben aufzuschreiben. Und als ich ins Amt kam, als Writers in Exile Beauftragte, bekam ich von meinem Vorgänger eben ein ganz umfangreiches Manuskript zu lesen. Und ich habe dieses Manuskript gelesen und war sofort sehr, sehr beeindruckt. Und dann ironischerweise, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, da meldete sich dann ein Verlag. Das heißt, er meldete nicht, sondern ich habe ihn angesprochen. Und das war der Dietz Verlag und der hat das Manuskript dann tatsächlich gelesen, auch der Verleger selbst, und war so angetan, dass er sagte, er muss das unbedingt veröffentlichen. Das ist eines der besten Manuskripte, die er in letzter Zeit gelesen hat.
Ich möchte nochmal zurückkehren auf Ossip Mandelstam, weil der war mit seiner Frau auch durch Russland gereist und hatte unter anderem gesehen, in welchem Zustand das Land war. Er hat die Zwangskollektivierung gesehen, er hat den Holodomor in der Ukraine wahrgenommen, also diese herbeigeführte Hungersnot mit Tausenden von Opfern in der Region. Wir kennen viele russische Oppositionelle, Alexei Nawalny gehört dazu, der sozusagen zum Märtyrer geworden ist. Irina Scherbakowa, die Mitbegründerin von Memorial der Menschenrechte, Rechtsorganisation, aber Sie haben es gerade erzählt, viele russische und ukrainische Künstlerinnen und SchriftstellerInnen mussten ja ins Exil gehen.
Ja, also in diesem Fall, den ich gerade beschrieben habe, Alexei Bobrovnikov, er ist aus dem Exil zurückgekehrt in die Ukraine nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, um für sein Land zu kämpfen. Das ist aber eine außergewöhnliche Geschichte, weil wir haben ja auch andere Schriftstellerinnen in unserem Stipendienprogramm, bei denen das undenkbar ist. Also zum Beispiel Dr. Behnaz Amani aus Teheran, die sich dort der Protestbewegung der Frauen angeschlossen hat als Hochschuldozentin und nur dadurch, dass sie eine Unterschrift geleistet hat, was ja bei uns gang und gäbe ist, ins Gefängnis kam, die wir aus Teheran herausholen konnten und die jetzt bei uns auch hier im Exil lebt und hier schriftstellerisch tätig ist.
Könnte man denn so formulieren, die Meinungsfreiheit ist immer noch und an vielen Orten bedroht, aber die Sicherungssysteme sind besser geworden, die SchriftstellerInnen haben mehr Möglichkeiten heute?
Ich glaube, das täuscht. Also wir haben den Eindruck, dass die Meinungsfreiheit bedrohter ist denn je und dass weltweit die Bedrohung stärker und größer wird. Vielleicht sind wir gegenwärtig in Deutschland noch eine kleine Oase, also gerade eben auch für Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller, denen wir diese Möglichkeit bieten können, hier im Exil ihrer Arbeit nachgehen zu können.
Um beim Beispiel Stalin zu bleiben, viele Dichter schrieben ja auch Lobpreisungen. Boris Pasternak gehört zu ihnen, Schostakowitsch, das kennen wir, hat ihm eine Symphonie gewidmet, später die aber sozusagen auch musikalisch widerrufen. Anna Achmatowa hat noch in den 50er Jahren Stalin gehuldigt, aus einem sehr guten Grund. Ihr Sohn saß nämlich in einem Straflager. Wie groß ist auch die Abhängigkeit in diesen Feindschaften zwischen Dichterin und Diktator aus einer heutigen Sicht?
Also gewisse Abhängigkeiten spüren wir hier ja auch, wenn Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Familien noch in den Herkunftsländern haben und die dann unter Druck gesetzt werden. Die Frage ist aber dann, ob man sich davon befreit, was wir eben auch erleben, und sich nicht abhängig machen lässt. Natürlich hat nicht jeder und jede die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Also wir kennen das ja auch aus unserer deutschen Geschichte. Aber es gibt ja aber auch den anderen Grund, dass tatsächlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller überzeugt waren von ihren diktatorischen Herrschern, ja, und denen gehuldigt haben. Andere sind ja auch erstmal auf sie hereingefallen. Also da ist ja möglicherweise auch kein Mensch wirklich davor gefeit, das wirklich zu durchschauen, was am Ende nachher passiert. Und dann gibt es natürlich auch den ganz gewöhnlichen Opportunismus. Darf man auch nicht vergessen. Aber die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich jetzt persönlich kenne, also gerade eben unsere Stipendiaten, die sind doch alle sehr anders aufgestellt. Also da ist keiner von denen, den ich in irgendeiner Form als Opportunisten oder Opportunistin jetzt kennengelernt oder einschätzen würde.
Und trotzdem nochmal die Nachfrage, wie schwierig denn auch die Gratwanderung für einen Schriftsteller und für eine Schriftstellerin ist, die sich mit den Verhältnissen zwar nicht arrangieren wollen, aber die vielleicht auch nicht ausreisen können, so wie viele Künstler in Kuba. Macht man sich gemein mit einem Regime, wenn man nichts sagt? Ist es moralisch, eine Art Bekenntnis zu erwarten, wie das jetzt im Fall des Ukraine-Kriegs von russischen Künstlern gefordert wurde, wie zum Beispiel Anna Netrebko?
Das ist sehr schwierig. Also ich versuche mir selber vorzustellen, wie ich mich beispielsweise im Dritten Reich verhalten hätte.
Ja. Die meisten waren Mitläufer und viele waren dann eben Schreibende im inneren Exil.
Genau. Und ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, das Land zu verlassen und dort in der Opposition weiterzugehen, dann wäre das ja, denke ich, der richtige Weg. Also ich will nicht über andere urteilen, das ist immer sehr einfach. Aber Menschen zu huldigen, die andere unterdrücken und in den Tod bringen oder in ein Straflager verbringen, also das ist doch moralisch durchaus verwerflich. Ich denke, so hart kann man das schon ausdrücken.
Wir sprechen ja in der Reihe, die überschrieben ist mit den Worten Freund und Feind. Nun ist es sicherlich sehr häufig so, dass ehemalige Freunde zu Feinden werden. Gibt es in Ihrer Perspektive auch Fälle, wo ehemalige Feinde dann nun wiederum zu Freunden werden oder zu mindestens Unterstützern?
Das ist ein weites Feld. Ja, natürlich gibt es Menschen, die wieder zueinander finden durch Verwerfung, durch Versöhnungsarbeit, durch eine Entschuldigung. Aber auf der anderen Seite hat man ja Situationen, die so gravierend sind, wenn es Tote gibt auf der einen oder auf der anderen Seite, dass dieser Schritt, glaube ich, sehr, sehr schwer ist. Versöhnungsarbeit ist ja eine große Herausforderung und sie wird dann, glaube ich, möglich, wenn der Mensch erstmal auch zur Ruhe kommt und positive Erfahrungen macht. Also meine persönlichen Beispiele führen jetzt vielleicht ein bisschen weg, weil ich habe sehr viel mit Holocaust-Überlebenden zu tun gehabt. Und da habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Also viel im Vergleich zu denen, die eben noch überlebt haben und mit denen ich dann zu tun hatte, die genau diesen Weg gegangen sind, eben den Weg der Versöhnung. Und die oft eben auch den ersten Schritt gemacht haben, weil sie sagten, sie können einfach mit dieser Feindschaft nicht leben. Das macht ihr eigenes Leben kaputt. So schlimm auch das ist, was sie selber erlebt haben. Und da gehört aber eine sehr große menschliche Reife und eben auch eine charakterliche Größe dazu, um so einen Weg zu gehen.
Aber das Schreiben gehört sehr wahrscheinlich bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern, ist ja das Schreiben sozusagen mit auch das Medium der möglichen Versöhnung, weil sie diese ihren Erfahrungen eben dokumentieren können.
Das ist richtig. Und ganz konkret gibt es eine unserer ehemaligen Stipendiaten, Kulut Sharaf aus Syrien, die von dem Moment an, wo sie in der Lage war, über ihre Erlebnisse zu schreiben, auch selbst eine große Entlastung erfuhr und ja, also auch diesen Weg der Versöhnung und der Freundschaft auch gegangen ist.
Astrid Fehstedt, die Vorsitzende von Writers in Exile im PEN Deutschland, in unserer Reihe Freund und Feind.